Mit unserer Kostensituation in Europa ist natürlich Innovation für mich Priorität eins. Ja. Also wir müssen einfach den anderen immer einen Schritt voraus sein. Das war im Prinzip auch schon immer so. Ja. Und jetzt, nachdem andere speziell in China nochmal mit ganz anderen Mitteln, auch finanziellen Mitteln unterwegs sind, gilt das erst recht. Ja. Da müssen wir einfach sehr, sehr, sehr viel schneller werden.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen, ich bin Jessica Sander und freue mich sehr, heute zusammen mit Dr. Jörg Schwall durch die Folge zu führen. Hallo Jörg, ich grüße dich.
Hallo Jessica, ich freue mich.
Heute sprechen wir mit einem Industrie-CEO, der Verantwortung für einen energieintensiven, hochautomatisierten Produktionsstandort in Europa trägt. Er ist Geschäftsführer der Borbit GmbH, einem der führenden Hersteller von Leichtmetallfelgen in Europa. Borbit steht für Design, Ingenieurskunst und präzise industrielle Produktion in einem Umfeld, das von Energiepreisen, Regulatorik, Infrastrukturfragen und globalem Wettbewerb geprägt ist. Heute sprechen wir darüber, wie man unter diesen Bedingungen wettbewerbsfähig bleibt und welche Haltung Führung in solchen Zeiten braucht. Ich freue mich sehr, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Vielen Dank. Hallo, Herr Burkhard Plett.
Ja, hallo. Herzlich willkommen im Sauerland.
Dankeschön.
Dankeschön. Wir freuen uns. Ja, dann starte ich gleich mal. Lieber Herr Plett, ich würde gerne mit unserer bewährten Einstiegsfrage beginnen, nämlich: Was beschäftigt Sie gerade aktuell beruflich und, wenn Sie mögen, natürlich auch privat?
Gut, bleiben wir bei meinem Beruflichen. Im Wesentlichen natürlich die aktuelle Weltlage. Automobilindustrie war ja noch nie langweilig. Die letzten Jahre erst recht nicht. Aktuell ist es natürlich besonders unruhig, das gesamte Weltgeschehen, die Lage am Persischen Golf. Die beschäftigt uns natürlich extrem aktuell aufgrund unserer Energieabhängigkeit, aber auch Rohstoffabhängigkeit.
Sie kennen die Rahmenbedingungen natürlich sehr gut als Lenker eines Industrieunternehmens, das energieintensiv ist. Wie steht die deutsche Industrie aus Ihrer Sicht wirklich da? Ich meine, neben den Schlagzeilen und insbesondere die Automotive-Industrie.
Ja, wie steht sie da? Ich würde mal sagen, ich denke strukturell eigentlich besser, als es manchmal in den Schlagzeilen ist. Ich glaube, es gibt nach wie vor gute Marken. Es gibt auch nach wie vor gute Produkte in der Automobilindustrie. Ich glaube, da muss man sich auch nicht verstecken, auch nicht kleiner machen, als man ist. Aber wir haben natürlich große Strukturprobleme, was die Kostenseite angeht, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht. Und daran müssen wir erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Ja, jedes Unternehmen muss seine eigenen Hausaufgaben machen. Aber die Randbedingungen müssen sich natürlich auch verbessern, denn dass man mit einem Standort in Deutschland Probleme auf der Lohnseite hat, dass man immer wettbewerbsfähiger sein musste als andere, ist nichts Neues. Das ist seit 40 Jahren der Fall. Damit mussten auch alle Unternehmen immer klarkommen. Es sind halt jetzt einige Themen dazugekommen. Energie haben wir gerade schon genannt. Ausufernde Lohnnebenkosten, Bürokratie. Die müssen wir halt einfach angehen.
In den Schlagzeilen wird ja von einem Schockzustand ja gesprochen, gerade in der Automotive. Wie erleben Sie das wirklich in der Realität? Wo ist der Druck bereits? Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Also ganz konkret. Und kann man wirklich von einem Schockzustand aktuell sprechen?
Also ich glaube, da muss man die Unternehmen und die Kunden, aus unserer Sicht ja die Kunden, auch unterscheiden. Das trifft sicherlich auch nicht alle gleich. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass nach der Phase, sag mal 2011, ja, als die Wirtschaftskrise überwunden wurde, die Finanzkrise, bis ins Jahr 2019, 20 ging es der Automobilindustrie eigentlich recht gut. Von einigen Auf- und Abs mal abgesehen, aber im Prinzip ging es ganz gut. Und dann ist man so in diese Corona-Stillstandsphase gerauscht. Hat das überbrückt im Wesentlichen durch, wir frieren mal die Kosten ein. Viele sind ins Homeoffice, viele sind in Kurzarbeit gegangen eine Zeit lang. Kostenmäßig sicherlich auch eine sinnvolle Maßnahme gewesen, aber die wesentlichen Marktbegleiter, speziell aus China, haben genau das eben nicht gemacht, sondern haben eben kräftig weiterentwickelt. Und nach dieser Phase ist man quasi aufgewacht und hat gesehen, ups, was ist denn da passiert? Ja, und ich glaube, da muss man jetzt einfach wieder Geschwindigkeit aufnehmen und das gelingt dem einen besser als dem anderen, wie immer im Leben. Aber im Prinzip würde ich sagen, hat die deutsche Autoindustrie schon so viel Substanz, dass sie das auch wieder aufräumen kann.
Aber wenn wir nochmal auf die vielen Unternehmen schauen, die ja mit den Energiekosten oder Bürokratie oder auch dem Fachkräftemangel kämpfen, was würden Sie denn sagen, sind denn jetzt eigentlich die richtigen und wichtigen Hebel?
Also wie gerade schon gesagt, ich glaube, Ein Thema, mit dem musste man in Deutschland immer klarkommen, ist, dass das Lohnniveau ein höheres war als in Osteuropa, als in Indien, als in China. Damit müssen wir einfach klarkommen und mit Automatisierung, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation gegenhalten. Das ist, sag mal, das, was ein Unternehmen selbst machen muss. Was sicherlich jetzt speziell seit dem Ukraine-Krieg dramatisch dazu gekommen ist, ist das Energiekostenthema. Da sehe ich leider politisch auch nicht wirklich Fortschritte zurzeit. Ja, Industriestrompreis ist immer mal in der Diskussion, gibt, glaube ich, vielleicht gibt es irgendwelche Referentenentwürfe, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist bei uns noch nicht angekommen. Das ähnlich Diskussion über den Gaspreis, den wir gerade jetzt wieder sehen, der gerade wieder explodiert. Also ich glaube, da sind einfach Rahmenbedingungen gefordert, die von der politischen Seite kommen müssen, die den Industrieunternehmen erlaubt, nach vorne wieder auch innovativer zu werden. Und das Thema Bürokratie ist auch in aller Munde, nimmt aber auch trotzdem nicht ab. Ja, also ich kann zurzeit nicht erkennen, dass irgendwelche Regularien jetzt mal wirklich runtergefahren werden, dass man da wirklich mal Hand anlegt, sondern eigentlich wird es eher jeden Tag mehr.
Genau, das Thema würden wir gerne nochmal an der Stelle vertiefen, also Regulierung und Standortrealität. Ich war ja auch mal im Metall unterwegs, kenne die Rahmenbedingungen für Gießereien oder auch Primärproduktion von Aluminium und Stahl. Sie betreiben eine Gießerei, Aluminium schmelzen ist ja auch energieintensiv. Wie haben die letzten Jahre Ihr Risikomanagement dahingehend verändert?
Gut, zum einen ist natürlich ein absoluter Schwerpunkt, ist einfach schlicht und ergreifend Energie zu sparen, ja, neue Schmelzkonzepte zu erarbeiten, um einfach, ich meine, das Aluminium, der Schmelzpunkt des Aluminiums hat sich jetzt nicht geändert, ja, das ist immer noch der gleiche. Und es ist einfach nur mal Energie notwendig, um es zu verflüssigen. Von daher geht es darum, wie kann man das am effizientesten machen. Das ist ein absoluter Schwerpunkt, ja, also neue Schmelzkonzepte, da sind wir in den Werken dabei, das umzustellen, sodass wir wirklich effektiver werden. Natürlich immer verbunden mit Investitionen, ja. Dann ist wieder die Frage, wie schnell kann ich investieren? Es gibt diverse Fördertöpfe, ja, und da sind wir wieder beim Thema Bürokratie. Manchmal elendig lange, bis man die mal alle beantragt hat, bis man den richtigen Topf gefunden hat. Also ich glaube, da könnte sicherlich eine Menge passieren, um sowas zu vereinfachen. Ohne 100 Gutachten und 33 Beraterfirmen einzuschalten. Also ich glaube, da wäre wirklich großes Potenzial, weil es ist definitiv noch Potenzial, energieeffizienter zu werden. Und das andere ist einfach, langfristige Eindecken, Hedgen, also diese Marktinstrumente, die man natürlich alle nutzen kann, aber die natürlich auch alle nicht risikofrei sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Also man kann so viel Risikomanagement betreiben, wie man will, sieht man gerade wieder. Ja. Schön, wenn man langfristig eingedeckt ist, aber wenn aufgrund einer Krise auf der Welt morgen die Nachfrage einbricht, dann sitze ich halt auf meinen eingedeckten Mengen. Ja. Also es hat auch seine Vor- und Nachteile.
Ja, das bedarf einer glücklichen Hand natürlich auch, ne? Das
ist manchmal auch, ja.
Ja, genau. Mit CBAM, also dem Carbon Border Adjustment Mechanism, versucht die EU Wettbewerbsfairness herzustellen. Hatten wir uns ja auch im Vorgespräch darüber unterhalten. Wie erleben Sie das in der Praxis?
Ach, bei CBAM fällt mir mal der Spruch von Kurt Tucholsky ein, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und so ist das, glaube ich, bei dem Instrument zumindest so, wie es aktuell eingesetzt wird. Mal nur ein Beispiel, die Regulatorik ist da ja noch sehr volatil und so richtig ist noch nicht ganz klar, wie es dann in den nächsten Jahren wirklich aussieht. Aber mal jetzt ganz frisch aktuell ein Beispiel, wir würden jetzt Aluminium, letzten Fall den Krieg im Iran, Israel-Iran wird es jetzt nicht geben. Wir würden Aluminium aus der Golfregion kaufen mit einem CO2-Footprint von X, schmelzen das bei uns ein. Dann ist halt in der Zukunft für dieses Aluminium bei uns dieser CBAM-Steuer fällig. Würde ich das gleiche Aluminium in die Türkei schicken, mach's mit den gleichen Methoden flüssig wie hier, verbrauche genauso viel CO2, erzeuge daraus ein Rad und importiere das dann in die EU, fällt die CBAM-Steuer nicht an. Und das ist natürlich etwas, wo man schon sich fragen kann, wo der Sinn der Veranstaltung ist. Ja, das ist ja eigentlich ein Schaden für die lokalen Produzenten. Hilft den lokalen Rohmateriallieferanten, aber hilft nicht der weiterverarbeitenden Industrie. Wie gesagt, alles noch im Werden, aber das Gegenteil von Planungssicherheit ist, dass ich nicht weiß, wie es wird. Ja, und ich glaube, da muss die EU wirklich sehr, sehr zügig nachbessern.
Das heißt aber, hier von echter Fairness kann man da noch nicht sprechen, oder?
Ja, ich glaube schon, dass die Intention eigentlich gut gemeint war, ja, aber es ist so, wie sie aktuell ausgeführt ist, ist einfach kontraproduktiv und wie gesagt, da ist wirklich dringend Handlungsbedarf auf der EU-Seite nachzubessern.
Ja, Room for Improvement, wie die Angelsachsen sagen. Genau.
Genau.
Okay, kommen wir zum nächsten Themenblock. Das Sauerland ist ja ein etabliertes Industriecluster im Metall-, im Automotive-Bereich und in einem Hochlohn- und Hochregulierungsumfeld, wie wir das ja erleben, wird Produktivität zur Überlebensfrage an der Stelle. Wie definieren Sie Produktivität in Ihrem Unternehmen?
Gut, wir sind ein Unternehmen, was fast in allen Werken 24/7 arbeitet. Ja, das heißt, wir versuchen auch die speziell die Gießanlagen, die Schmelzanlagen nicht runterzufahren am Wochenende, sondern versuchen durchzufahren. Und das heißt, wir brauchen auch eine 24/7 Besatzung. Ja, und da ist es für uns extrem wichtig, dass wir qualifizierte, motivierte Mitarbeiter haben, die diese Arbeit verrichten. Da sind wir in unseren Standorten, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Die Produktivitätsbenchmarks haben wir natürlich einmal zwischen den Werken. Wir haben ja nicht nur ein Werk, sondern mehrere Werke, wo man sich untereinander vergleichen kann. Dann haben wir natürlich immer wieder unsere Zielkostenkalkulationen unserer Kunden, wie Sie ja wahrscheinlich auch aus Ihrer Vergangenheit wissen. Manchmal hilfreich, nicht immer, sagen wir es mal so, aber doch ab und zu mal ein Benchmark auch in Richtung Produktivität. Und natürlich haben wir jedes Jahr Produktivitätsziele, Steigerungsziele, denn wir haben Lohnkostensteigerungen jedes Jahr, wir haben Lohnnebenkostensteigerungen jedes Jahr, wir haben diverse andere Kostensteigerungen, gegen die wir natürlich anarbeiten müssen. Und im Wesentlichen messen wir unsere Mitarbeiterproduktivität in dem Output pro Mitarbeiter. Ja, das heißt, wir haben eine bestimmte Zielgröße, die da lautet, so viele Räder pro Mitarbeiter pro Jahr. Und die müssen wir halt jedes Jahr um Wert X steigern.
Welche Rolle spielt eigentlich das Thema künstliche Intelligenz bei Ihnen, also vielleicht im Prozessdesign oder auch in der Qualitätssicherung?
Künstliche Intelligenz haben wir an vielen Stellen mit begonnen, unterschiedlichem Fortschrittsstadium, würde ich mal sagen. Ich würde mal unterscheiden zwischen den kaufmännischen Prozessen, wo man künstliche Intelligenz natürlich nutzen kann, um Vertragsprüfungen durchzuführen, zum Beispiel um Marktrecherchen durchzuführen, um Einkaufsprozesse zu optimieren. In dem Bereich sind wir schon weiter fortgeschritten. Im Bereich Produktion sind wir an vielen Stellen noch ein bisschen am Anfang. Aber auch da, gerade was Prüfprozesse angeht, Steuerungs- und Prüfprozesse, auch da sind wir unterwegs. Und dann gibt's noch den Entwicklungsprozess. Eigentlich würde ich in die drei Bereiche clustern und in allen drei Bereichen sind wir auch natürlich unterwegs.
Wie schwer ist es eigentlich, da in dem Bereich jetzt Mitarbeiter zu finden, die sich damit schon auskennen?
Ich weiß gar nicht, wir suchen jetzt nicht unbedingt Mitarbeiter, die jetzt sehr viel Erfahrung im Bereich künstliche Intelligenz haben, sondern es geht ja eigentlich darum, das sind ja Systeme, die wir anlernen. Mhm. Ja. Das heißt, unser eigenes Know-how ist ja da entsprechend wichtig und wir haben natürlich ein paar Experten in dem Bereich künstliche Intelligenz, aber im Wesentlichen ist das Basis-Know-how unserer Mitarbeiter, das der Input für diese Systeme. Mhm.
Sie sind ja international tätig, können sich deshalb nicht nur in diesem Lande aus, sondern im Allgemeinen. Ich weiß, Sie stehen für Innovation, Forschung, Entwicklung. Sie stehen für Nachhaltigkeit und auch für industrielle Neuausrichtung. Wo müssen europäische Industrieunternehmen besser werden, um international konkurrenzfähig zu bleiben?
Ja gut, mit unserer Kostensituation in Europa ist natürlich Innovation für mich Priorität 1. Ja. Also wir müssen einfach den anderen immer einen Schritt voraus sein. Das war im Prinzip auch schon immer so. Ja. Und jetzt, nachdem andere speziell in China nochmal mit ganz anderen Mitteln, auch finanziellen Mitteln unterwegs sind, gilt das erst recht. Ja. Da müssen wir einfach sehr, sehr, sehr viel schneller werden. Neben dem ganzen Thema Kostenoptimierung und Produktivität. Aber das wird es alleine nicht bringen. Ich glaube, ohne wirklich Innovation, Produkt- und Prozessinnovation werden wir uns sehr schwer tun. Das ist auch einer der Schwerpunkte, mit denen wir hier zurzeit unterwegs sind, die wir sehr stark pushen, die auch, zumindest mein Eindruck, auf Kundenseite gut ankommen. Aber nichtsdestotrotz, das ist für mich das Hauptthema.
Ja, Sie haben gerade schon gesagt, Mitarbeiter mit KI-Kompetenz suchen Sie jetzt nicht explizit. Wie sieht es denn sonst aus mit den anderen Qualifikationen, die Sie brauchen? Ist das aktuell leicht zu bekommen? Wie sieht der Markt aus? Haben Sie Lücken oder?
Also wir suchen immer wieder Mitarbeiter, wobei ich jetzt sagen muss, der große Fachkräftemangel, den verspüren wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Zum einen hat sich ja der Arbeitsmarkt auch ein Stück weit wieder gedreht. Zum anderen haben wir doch viele Mitarbeiter, die viele Jahre, Jahrzehnte beim Unternehmen arbeiten, wo dann auch oft die nächste Generation sich dann doch wieder bei uns einfindet. Ein Schwerpunkt ist natürlich, wir sind sehr hoch automatisiert, anders, sonst würde es uns auch nicht mehr geben mit unseren Standorten. Aber je höher sie automatisieren, desto mehr Fachkräfte brauchen wir natürlich, speziell in dem Bereich. Und das ist tatsächlich, da haben wir doch immer wieder Baustellen, sagen, wie kann man die Automatisierung Stärken, da suchen wir eigentlich schwerpunktmäßig immer wieder Mitarbeiter. Und natürlich bei den Kernprozessen, weil wir haben drei Kernprozesse, das eine ist Gießen, das andere ist mechanische Bearbeitung, das andere ist Lackieren. Da suchen wir natürlich auch immer wieder Fachkräfte. Aber es ist nicht so, als wenn das jetzt aktuell das Hauptproblem wäre.
Würden Sie sagen, dass Ausbildung heute mehr eine strategische Notwendigkeit ist statt einer sozialen Verantwortung?
Ich denke, es ist beides. Also speziell, wenn man in einem Ort, wie wir hier im Sauerland sind, ist es sicherlich beides. Aber für uns, ich meine, wenn ich mal die mittlere Führungsebene bei uns durchgehe, wie viele Mitarbeiter davon bei uns auch Ausbildung gemacht haben, das ist einfach schon ein großer Prozentsatz. Ne?
Sie haben ja ein sehr breites Portfolio mit über 200 Designs, ist das richtig? Ja. Aber gleichzeitig verändern sich ja auch die Anforderungen durch Elektromobilität, Leichtbau, Designtrends, ist permanent, ja. Wie schaffen Sie das immer auszubalancieren zwischen Innovation und Bestand?
Ja gut, das Bestandsgeschäft ist ja das, was alles trägt letztlich, ja, und auch die Innovation finanzieren muss. Bei den Designs sind wir haben ja ungefähr 95% unseres Geschäfts ist OEM, 5% ist Aftermarket. Im Aftermarket testen wir natürlich oft erstmal mal neue Designs, neue Technologien selbst aus. Ansonsten sind wir natürlich stark abhängig davon, welche Designlinien die unsere Kunden nun gerade favorisieren. Wir sind da immer wieder beratend tätig, aber letztlich die Designentscheidungen, welches Rad passt auch zu welchem Auto, welches Rad passt zu welcher Designlinie, in welchen Markt, ja, die Entscheidungen treffen natürlich letztlich unsere Kunden.
Ja, vielen Dank. Wenn wir mal den Blick auf die Primärzone von Metallen in Europa richten. Ich weiß noch aus meiner Stahlzeit, allein in den letzten 15 Jahren sind 100.000 Arbeitsplätze weggefallen. Das ist ja hauptsächlich durch den Wettbewerbsdruck aus China und den USA bedingt. Aber auch im Aluminiumbereich sind nicht unerhebliche Mengen abgebaut worden. Ich glaube, in den letzten 3-4 Jahren über 1 Million Tonnen Aluminiumprimärproduktion in Europa. Europa kann seinen Aluminiumbedarf nicht selbst decken. Warum wird hier nicht stärker investiert aus Ihrer Sicht heraus?
Ja, Aluminium ist ja, wenn man die Mengenverteilung sieht, vergleichbar mit vielen anderen Produkten. Ja, ich sag mal, auf der Welt werden was zwischen 70 und 75 Millionen Tonnen Aluminium, Primäraluminium erzeugt. Davon sind 42 Millionen Tonnen in China. Ja, also ein großer Anteil ist halt in China, wie in vielen anderen Bereichen auch. Wenn man mal 30 Jahre zurückschaut, hat der Rest der Welt auch irgendwie 35 Millionen Tonnen produziert und da war fast noch nichts in China. Ja, das gesamte Wachstum ist letztlich aus dem Bereich gekommen. Und der wesentliche Grund ist, Aluminiumproduktion ist nun mal extrem energieintensiv. Ja, für die Elektrolyse brauchen sie halt sehr viel Strom. Und deshalb war schlicht und ergreifend in Europa zu teuer. Ne? Also das ist neben den Investitionskosten, die glaube ich auch für eine, ich bin jetzt nicht der Experte für Primäraluminiumerzeugung und die Investitionskosten, die damit verbunden sind, aber die sind sicherlich um ein Vielfaches höher, als wenn ich halt eine neue Aluminiumhütte in China aufsetzen würde. Und deswegen gibt's halt seit Jahren keine neuen Investitionen in Europa. Es wird immer mal wieder was runtergefahren. Je nach Aluminiumpreis, aktuell ja wieder extrem hoch, wird sicherlich auch mal das eine oder andere wieder hochgefahren. Aber Neuinvestitionen gibt's schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und da sind letztlich die Rahmenbedingungen verantwortlich.
Glauben Sie, dass die Politik hier etwas dran ändern könnte?
Ja, aber ich glaube, da muss man auch realistisch sein. Ich glaube, die Investitionsunterschiede und Sie haben ja einmal die Investitionen, dann haben Sie die Stromkosten, dann haben Sie auch noch das Vormaterial, was beschafft werden muss. Bauxit gibt's nochmal in Europa nicht, ja. Also ich glaube, da werden wir von einer gewissen Abhängigkeit von anderen nicht wegkommen, ja. Es ist nun mal in Kanada oder am arabischen Golf einfach günstiger, Aluminium zu produzieren, ne? Also ich sehe jetzt nicht die nächsten Jahre 1 Million Tonnen neue Kapazitäten in Europa entstehen. Ne? Ich glaube, wir müssen uns einfach darauf fokussieren, das Thema Recycling noch mehr zu intensivieren, dafür zu sorgen, dass, da sind wir beim Thema Politik, Schrotte nicht aus der EU raus exportiert werden. Ja? Ich glaube, das wäre ein Punkt, wo es sich lohnt, einzugreifen.
Das wäre sicherlich eine Maßnahme, die uns schon helfen würde. Kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte nochmal zu Leadership und Haltung kommen als Thema. Führung zeigt sich besonders in schwierigen Phasen. Was ist Ihr innerer Kompass, wenn Investitionen oder Standorte unter Druck stehen?
Ja, also vor allen Dingen transparent zu sein, ja. Also den Mitarbeitern nicht irgendwas zu erzählen, was morgen in sich zusammenfällt, ja. Mit den Betriebsräten, ich glaube, wir haben da einen engen Austausch mit den Betriebsräten der Standorte, sie jeweils auf Stand zu halten, was die Lage des Unternehmens angeht, was die Auftragslage angeht, was die Kostensituation angeht, ich glaube, das ist Priorität eins, ja, dass man immer sich offen austauschen kann, dass wir natürlich auch mit den Betriebsräten nicht immer einer Meinung sind, versteht sich von selbst, aber dass man einfach offen kommuniziert und die Lage so darstellt, wie sie halt ist, ja.
Dazu passt, glaube ich, auch die nächste Frage. Gab es in den letzten Jahren eine oder mehrere Entscheidungen, bei denen Sie wussten, dafür werde ich Gegenwind bekommen, aber Sie haben sie dennoch getroffen? Und was hat Ihnen da Halt gegeben?
Ja gut, die gibt's ja, solche Entscheidungen gibt's ja mehr oder weniger jeden Tag. Also man kann ja nur das machen, von dem man selber überzeugt ist, ja, und sich halt entsprechend beraten. Aber die Entscheidung gegen oder für etwas gibt's ja, die fällt man ja, ich sag mal, vielleicht nicht jeden Tag, aber wöchentlich, ja. Und man liegt ja auch nicht immer richtig, ja. Also das will ich auch nicht behaupten, ne? Also man gibt ja auch bei Entscheidungen, wo man nach 3 Monaten später sagt, um Gottes Willen, hättest du das mal anders gemacht, ja. Aber man kann ja immer nur aus der Perspektive, die man gerade sieht, ja, aus den Faktenlage, die man gerade sieht und aus der Erwartungshaltung, wie man die Dinge sieht, entscheiden, ja. Also.
Ich kann sagen, und dann aber auch transparent und offen wahrscheinlich genau. Mit diesen Fehlern umgehen.
Genau.
Vermeintlichen
genau.
Fehlern. Okay, man hat ja auch wieder was draus gelernt,
genau.
Ob es dann
ja,
überhaupt
ja,
ein Fehler
genau,
ist.
Genau, ja.
Ja, danke für die offene und auch ehrliche Antwort. Kommen wir nochmal zum Abschluss langsam, zu etwas Persönlichem. Was gibt Ihnen Energie? Also weiter Verantwortung für Industrie, für Mittelstand und ja auch Standorte und ganz viele Arbeitsplätze zu übernehmen.
Ja gut, im Prinzip, wenn Sie auf eine Betriebsversammlung gehen und schauen in die vielen Gesichter und sehen, dahinter sind Familien, sind Angehörige, die letztlich hiervon leben, das ist schon Motivation, ja.
Das ist Motivation genug, genau. Ja, sehr gut. Wenn Sie jungen Führungskräften in der Industrie einen Rat geben wollten, könnten, wie würde der lauten?
Vor allen Dingen jetzt nicht zu verzagt in die Zukunft zu schauen, ja, sondern ich meine, jede Generation hat Baustellen gehabt, ja, wenn man mal, und bin jetzt noch nicht ganz 60, wenn ich meine Eltern sehe, ja, die irgendwie aus der Nachkriegssituation gekommen sind, da gab es nochmal ganz andere Probleme. Wie gesagt, ich würde sagen, jeder sollte einfach seine Zukunft selbst in die Hand nehmen.
Schön.
Ja. Vielen herzlichen Dank.
Sehr schöner Abschluss. Ja, herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften, für Ihre Zeit und für diesen Einblick.
Ja, nochmal.
Mich sehr gefreut. Dankeschön.
Ja. Ich auch. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Jörg, auch vielen Dank und herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle weiteren Infos, die stehen ja unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.